Ihr Lieben, wir haben in den vergangenen Monaten eine Predigtreihe über das zweite Buch Mose gehört, die Geschichte des Volkes Israel, wie es aus Ägypten herausgeführt wurde. Und wir haben auch gehört, wie es gerettet wurde. Aber bei manchen ist dadurch auch die Frage entstanden, was hat denn das alles mit uns heute zu tun und vor allem, was ist mit dem Volk Israel, das heute da in Israel lebt? Gibt es da Zusammenhänge? Und auf diese Fragen möchte ich gerne heute antworten. Und ich fange an einfach mal mit ein paar Eindrücken. Ich möchte euch fragen, welche Bilder ihr eigentlich vor Augen habt, wenn ihr an Israel denkt. Seht ihr die Altstadt von Jerusalem vor euch mit dem Felsendom und der Klagemauer? Oder habt ihr eher diese Kriegs- und Gewaltbilder aus dem Gazastreifen im Kopf? Denkt ihr an die Ermordung der drei jugendlichen Israelis, mit der die letzte Aggression begann? Oder erinnert ihr euch vielleicht eher an euren letzten Badeurlaub in Israel am Toten Meer? Bewegen euch eher positive oder negative Bilder von Israel? Genauso wie diese Bilder sind ja auch in unseren Köpfen manchmal ganz unterschiedliche Bilder und Gedanken über Israel. Selbst unter Christen hört man das nicht so immer, wie der Achim das vorhin gesagt hat, dass Israel Gottes erwähltes Volk ist. Manche Christen sagen, im Alten Testament, ja, da hat Gott die Juden als sein Volk erwählt, aber seit dem Neuen Testament, da gilt das nicht mehr. Heute sind wir Christen doch Gottes auserwähltes Volk. Gott hat Israel verworfen, das sieht man doch schon daran, was für Zustände dort herrschen, immer dieser Krieg. Gott hat die Juden abgeschrieben, weshalb sollten wir uns noch um sie kümmern? Das klingt sehr hart, aber genau das war über viele Jahrhunderte die Meinung der christlichen Kirchen in Europa. Doch immer gab es auch Christen, die sich voll und ganz auf die Seite der Juden gestellt haben, die richtig begeistert von Israel sind. Sie sagen, die Juden sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Sie sind der Augapfel Gottes, also etwas ganz Besonderes. Sie sind heilig und sie leben in einem heiligen Land. Sie glauben an den gleichen Gott wie wir und gehören zu ihm. So unterschiedlich diese Ansichten auch klingen, sie lassen sich beide biblisch belegen. Es kommt ganz darauf an, welche Bibelstellen wir uns heraussuchen. Ich möchte daher heute Morgen einen etwas anderen Weg beschreiten und einfach nochmal so ein paar Stationen aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk herausgreifen und ein bisschen mit heute vergleichen. Und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen klarer erkennen können, wie wir als Christen zu Israel stehen. Eines möchte ich allerdings schon zu Beginn feststellen. An den kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost tragen alle Beteiligten Schuld. Fehler wurden hier wie da begangen. Und jedes Opfer ist ein Opfer zu viel, egal ob in Tel Aviv oder in Gaza. Und jedes zerstörte Haus ist auch eins zu viel, egal ob in Rafah oder in Eschkol. Unser aufrichtiges Mitgefühl muss allen Betroffenen gelten, egal ob Palästinenser oder Israeli. Und unser Wille zum Frieden muss unmissverständlich sein, auch wenn das Israel vielleicht irgendwann Land kosten sollte. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass das Volk Israel meine volle Solidarität hat. Denn ich fühle mich mit ihm verbunden. Gott hat mit ihnen und mit uns ja seine Geschichte geschrieben und er schreibt sie immer noch. Schauen wir uns das einmal an. Ein erstes: Die Juden sind kein tolles Volk, aber sie sind tatsächlich Gottes Volk. Wo ist dein Volk auf Erden wie dein Volk Israel? So jubelte bereits vor 3000 Jahren der jüdische König David. Und in der Tat, in den Annalen der Weltgeschichte findet sich bis heute nichts, was mit Israel zu vergleichen wäre. Mehr als einmal versuchten grausame Feinde, dieses Volk auszurotten. Fast 2000 Jahre besaß es nirgendwo eine Heimat auf dieser Welt. Eigentlich müsste es sich nach aller historischen Erfahrung längst im Meer der Völker aufgelöst haben. Und doch ist dieses Volk 1948 wieder in sein Land heimgekehrt und lebt. Dieses Wunder gründet sich nicht auf seinen besonders starken Überlebenswillen. Es hat seine Wurzeln auch nicht in einer anderen menschlichen Qualität. Nein, Israel lebt und wird trotz aller Bedrohung weiterleben, weil Gott das so will. Er hat sich Israel nämlich aus der Menge der Völker erwählt und ihm eine ganz besondere Rolle zum Heil der Welt zugedacht. Nachdem Gott den Israeliten die 10 Gebote anvertraute und sie versprachen, sich daran zu halten, segnete der Herr sie mit den Worten: Ihr seid nun das Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker, ihr seid doch vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die 1000. Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Israel wurde nicht erwählt, weil es so toll ist. Es wurde von Gott auserwählt, weil er sich in diese Leute verliebte. Genau genommen fand er Gefallen an Menschen wie Abraham, Isaak und Jakob, die ihm einfach vertrauten, die ihm einfach folgten, die einfach taten, was Gott wollte. Sicherlich war diese Erwählung für Israel ein großes Glück. Es wurde von Herzen geliebt und umsorgt. Wenn Feinde kamen, wurde das Volk verteidigt und es geschahen Wunder um Wunder in ihrer Mitte durch Gott. Oft erlebte das Volk in seiner Geschichte diese Berufung aber auch als eine große Last. Denn Gott zeigte an Israel beispielhaft aller Welt, wie er über die Sünde richtet und um unsere Erlösung ringt. Wenn sein Volk mal nicht mehr nach Gott fragte und auch die Gebote nicht mehr hielt, dann strafte Gott sie. Er ließ dann Krieg im Land zu oder das schickte das Volk sogar ins Exil. So schreibt der Prophet Hesekiel aus der Verbannung in Babylon: Nun werden die anderen Völker begreifen, dass mein Volk Israel aus eigener Schuld in diese Verbannung musste. Es war mir untreu geworden. Deshalb hatte ich mich von ihm abgewandt und es in die Gewalt seiner Feinde gegeben, sodass alle seine Kriegsleute erschlagen wurden. Weil die Leute von Israel sich durch ihre bösen Taten verunreinigt hatten, habe ich mich von ihnen abgewandt und sie dafür büßen lassen. Jetzt aber, sagt der Herr, der mächtige Gott, will ich für die Nachkommen Jakobs alles wieder zum Guten wenden und mit dem ganzen Volk Israel Erbarmen haben. Ich will nicht, dass mein heiliger Name noch länger entehrt wird. Gott hat durch Israel in allen Jahrtausenden immer wieder Zeichen gesetzt und auf sich aufmerksam gemacht. Und tatsächlich fanden durch Israel immer Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott. Dabei wurden sie manchmal von den guten Geboten Gottes angezogen. Manchmal wurden sie aber auch überzeugt, weil Gott sein Volk gerecht richtete und nach einiger Zeit wieder aus Liebe begnadigte. So schreibt der Apostel Paulus: Israels Schuld brachte der Welt reichen Gewinn und ihre Abkehr war für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Damit wir uns aber nichts darauf einbilden oder einbilden, wir seien vielleicht besser als die Israeliten, fügt Paulus hinzu: Dies Gerichtshandeln an Israel geschah in vorausdeutender Weise. Es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden, denn wir leben in der letzten Zeit. Ich will das ein bisschen erklären. Wenn Gott Israel bestraft, dann kann er das doch auch mit uns tun. Und so wie er sich über uns erbarmt hat, kann er sich doch auch über sein Volk Israel erbarmen. Für Paulus jedenfalls steht fest, dass Gott die Juden nicht für immer verstoßen hat. Sein Gericht, das im Jahr 70 nach Christus über Israel hereinbrach, war hart. Sie hatten den Sohn Gottes nicht als Messias angenommen und ihn umgebracht. Dafür überließ Gott sie dem römischen Machtapparat, der sie zerschmetterte und in alle Welt zerstreute. Nach dem zweiten jüdischen Aufstand sorgte der römische Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach Christus dafür, dass kein Jude mehr in Palästina lebte, kein Jude mehr in Israel. 580.000 Juden wurden damals ermordet und der Rest floh in alle übrigen Länder dieser Welt. Doch Gott hält, was er seinen Leuten verspricht. Und weil Gott Israel ewige Treue geschworen hat, kommt die Zeit, in der er sich mit seinem Volk wieder versöhnen wird. Er wird sie sogar nach Israel zurückführen und dort sammeln. Denn Paulus schreibt, wenn Gott jemandem seine Gnade geschenkt hat und ihn berufen hat, dann widerruft er das niemals. Darum wird am Ende ganz Israel gerettet. Jeder von uns verlässt sich doch auch darauf, dass Gott treu ist, dass er uns festhält an seiner Hand. Davon leben wir an jedem Tag. Wir bringen dem Herrn unsere Schuld und verlassen uns darauf, dass er sie uns abnimmt. Und er tut das, weil er ein guter Vater ist, der seine Kinder liebt. Würde Gott aber auch nur eines seiner Kinder lieblos behandeln, abweisen, seine Versprechen brechen, dann würde unser Glaube ins Wanken geraten. Er hätte keinen Halt mehr. Und darum, sagt Paulus, ist Gottes Geschichte mit seinen israelitischen Kindern noch nicht zu Ende. Er wird auch an ihnen beweisen, dass er treu ist und dass wir uns auf seine Zusagen felsenfest verlassen können. Natürlich weiß Paulus auch, dass das Volk, das damals und heute in Israel wohnte, zum größten Teil nicht so lebt, wie Gott sich das vorstellt. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der 6 Millionen Juden in Israel ihre Religion gar nicht wirklich lebt. Aber Gott weiß, dass die Zeit kommen wird, wo sie intensiv nach ihm fragen werden. Ja, am Ende werden sie sogar alle Jesus als Herrn und Messias annehmen. Dann wird ganz Israel gerettet. Paulus sagt, meine Brüder und Schwestern, ich will euch jetzt in Gottes geheimnisvollen Plan einweihen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Ich kann mir das auf 2 verschiedene Art und Weisen vorstellen. Es könnte sein, wenn Jesus wiederkommt, dann werden ja alle Menschen ihn am Himmel sehen und sie werden über seine Herrlichkeit staunen und erschrecken. Alle, die dann an Jesus geglaubt haben, wird er zu sich in den Himmel holen, sagt die Bibel, und die anderen müssen auf der Erde bleiben und ihrem Untergang entgegengehen. Für sie ist es dann zu spät, um gerettet zu werden. Nur ein Volk dieses Planeten erhält eine zusätzliche Chance. Weil die Israeliten als Beispiel für die Völkerwelt herhalten mussten und dadurch viel Leid erfahren haben, wendet sich Gott ihnen noch einmal gnädig zu. Jeder, der in Jesus seinen Messias annimmt und ihn Herrn nennt, wird gerettet werden. Es gibt also auch für die Juden kein Heil an Jesus vorbei. Und ich glaube, dass sich diese Chance am Ende niemand von ihnen entgehen lassen wird. Wie gesagt, ich stelle mir die Rettung Israels auf diese Art und Weise vor. Es kann aber auch sein, dass Gott eine Erweckung in Israel schenkt, sodass sein Volk Jesus schon als Retter annimmt, bevor er wiederkommt. Dafür sprechen einige Bibelstellen aus Sacharja 8 und 12. Dort heißt es, zu jener Zeit, sagt der Herr, da werde ich alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aber werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken, weil sie meinen Beauftragten durchbohrt haben. Sie haben Jesus durchbohrt am Kreuz. Und sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen, wie um einen Erstgeborenen. Für mich steht nach diesen Bibelstellen fest, dass Gott einen ganz starken Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und keine noch so große Sünde konnte ihn dazu bringen, diesen Bund zu beenden. Er ist nach wie vor gültig. Und das ist gut so, denn das gibt uns die Sicherheit, dass auch unser Gott mit Gott halten wird. Egal was passiert, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Jesus lässt uns nicht los, auch wenn wir mal in die falsche Richtung rennen oder etwas falsch machen. Er geht uns nach. Er wirbt um uns mit allen Mitteln, damit wir zurück ins Vaterhaus kommen. Ein zweites, was ich an Israel bedeutend finde und was wir nicht vergessen sollten, ist, die Juden sind nicht immer ein hörendes Volk gewesen, aber sie sind Gottes irdische Empfangsstation für die Wellen aus der Ewigkeit. Gott hat das Leben seiner Kinder in geordnete Bahn gelenkt, indem er uns die 10 Gebote gab. Und es waren Israeliten, die sie zuerst empfingen und für uns alle aufgeschrieben haben und bewahrt haben. Unser Glaube lebt davon, dass er jeden Tag mit Gottes Wort gespeist wird. In der Bibel hat Gott alles für uns aufschreiben lassen, was wir für unseren Glauben brauchen. Und es waren Juden, die Gottes Wort für uns gesammelt, aufgeschrieben und weitergegeben haben. Nur durch ihre Mühe und Sorgfalt konnte die Bibel bis heute bewahrt und ihr Text unverfälscht bleiben. Und dann wird Israel und nicht Deutschland zum Absteigequartier des Welterlösers. Gott wird in Jesus selbst ein Jude. Er bekennt sich zu den Nachkommen Davids und sagt, das Heil kommt von den Juden. Jesus sah sich eindeutig beauftragt, zuerst sein eigenes Volk zu erreichen. Er sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und er gab diesen Auftrag auch an seine Jünger weiter. Matthäus schreibt, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Wenn wir das Neue Testament mal aus dieser Richtung betrachten, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich, dass das Evangelium auch zu uns Nichtjuden gekommen ist. Es galt zuerst den Juden und wir haben ihnen eine ganze Menge zu verdanken. Erst kurz vor seiner Himmelfahrt gab Jesus seinen Jüngern den erweiterten Auftrag, sie sollten seine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Damit erfüllt sich zwar, was Gott schon Abraham und Jakob versprochen hatte, als er sagte, durch dich und deine Nachkommen, Abraham, sollen einmal alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Ja, das passiert tatsächlich. Aber dennoch war das ein unfassbar großer Schritt in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Gott musste ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, um den ersten Jüngern klarzumachen, dass seine Liebe wirklich der ganzen Welt gilt. Petrus wollte das Evangelium um keinen Preis zu den Heiden bringen. Doch er wurde eines Besseren belehrt, indem Gott zu ihm durch Visionen sprach. Gott setzte ihm Schweinefleisch vor, was Juden auf keinen Fall essen dürfen. Und Petrus ekelte sich davor. Doch Gott sagte, das Fleisch, das ich für rein erklärt habe, sollst du nicht unrein nennen. 3-mal wiederholt sich diese Vision und Petrus will das Fleisch nicht essen. Dann klingelt es unten an der Tür seines Hauses und es stehen ein paar Nichtjuden davor, die Petrus in ihr heidnisches Gebiet einladen, weil sie gerne etwas von Jesus hören wollen. Petrus geht skeptisch mit und unterwegs dämmert ihm, was Gott ihm eigentlich sagen wollte. Als er anfängt zu predigen, werden plötzlich alle Zuhörer vom Heiligen Geist erfüllt. Die erste heidenchristliche Gemeinde entsteht, das Evangelium bahnt sich seinen Weg zu uns. Lasst uns das bitte nie vergessen. Die erste Gemeinde war eine durch und durch jüdische Kirche. Der Segen, der zu uns später kam, wurde durch die jüdische Mutterkirche in Jerusalem freigesetzt, denn das Heil kommt von den Juden. Diese wichtige biblische Wahrheit unterstreicht Paulus mit einem Bild, mit dem Bild vom Ölbaum. Er sagt, nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepfropft. Nun kennen wir in unseren Breitengraden keine Olivenbäume mehr, deshalb will ich das anhand eines Kirschbaums erklären. In unserem früheren Garten in der Oranienstraße stand solch ein alter Kirschbaum. Der war riesig groß und trug jedes Jahr Früchte. Wer allerdings ganz genau hinschaute, stellte fest, es waren verschiedene Früchte an diesem Baum. Auf der einen Seite des Baumes wuchsen ganz kleine rote Kirschen, die ganz früh reif wurden. Und auf der anderen Seite trug der Baum große gelbe Kirschen. Wie ist sowas möglich? Nun, vor vielen Jahren muss jemand ein paar Zweige aus diesem Baum herausgebrochen haben und er hat sie durch eine andere Sorte Zweige ersetzt. Dem Baum wurde etwas Neues aufgepfropft. Und genauso, sagt Paulus, stehen wir zu Israel. Die Israeliten sind der Kirschbaum. Aber einige ihrer Zweige wurden herausgebrochen, weil sie nicht an Gott glaubten. Und tatsächlich waren 10 der 12 Stämme Israels über viele Jahrhunderte verschollen. Sie waren von den Assyrern verschleppt worden und kehrten nicht zurück. So sprach man schon zur Zeit Jesu nur noch von den Juden und nicht mehr von den Israeliten. Die Einwohner Israels gehörten fast alle nur noch zum Stamm Juda. Erst seit 1948 kehren auch Leute aus den verlorenen 10 Stämmen nach Israel zurück. Diese lange verwaiste Zeit sollte jedoch für unseren Kirschbaum Israel nicht zum Nachteil werden. So pfropfte Gott neue Zweige in seinen Baum hinein. Das waren Menschen aus anderen Nationen, die anfingen, an den jüdischen Messias zu glauben. Menschen wie du und ich. Wir gehören also nun zusammen mit den Juden zu einem Baum. Wir leben von den gleichen Säften, die diesen Baum durchströmen. Uns trägt eine gemeinsame Wurzel. Ja, Jesus hat uns zu einem einzigen Volk verbunden. Spätestens im Himmel werden wir uns mit dieser Tatsache anfreunden müssen, denn dann werden wir zusammen mit allen Stämmen Israels Gott loben. Wir werden einmal erkennen müssen, dass das neue Jerusalem nicht nur die Namen der 12 Apostel trägt, sondern auch die Namen der 12 Stämme Israels. Und noch ein letztes, was ich an Israel bedeutend finde, ist, die Juden sind ein umstrittenes und umkämpftes Volk, aber sie sind trotzdem ein Volk mit Zukunft. In den ersten Jahrhunderten war die Christenheit noch sehr eng mit dem Judentum verbunden. Viele Gemeinden bestanden ganz selbstverständlich aus Juden und Heidenchristen und sie pflegten ihre jüdischen Wurzeln. Sie feierten die biblischen Feiertage nach dem jüdischen Kalender. Sie gedachten an Pessach, dem Tod und der Auferstehung Jesu, und an Schavuot wurde der Ausgießung des Heiligen Geistes gedacht. Erst als das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärt wurde, wendete sich das Blatt. Damit war verbunden, dass die Christen von ihren jüdischen Wurzeln getrennt wurden. Sie durften von da an nicht mehr nach dem jüdischen Kalender feiern, stattdessen wurden christliche Feiertage festgelegt. Der Sonntag wurde zum Ruhetag erklärt und nicht mehr der Sabbat. Gleichzeitig wurde gelehrt, dass das jüdische Volk von Gott verworfen worden sei. Begründet wurde das damit, dass im Jahr 70 nach Christus der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört worden war. Wenn Gott das zulassen konnte, dann waren die Juden nicht mehr sein Volk. Die Juden wurden auch als Gottesfeinde bezeichnet. Ja, man nannte sie sogar Gottesmörder, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht haben. Dieses antijudaistische Denken hat knapp 2000 Jahre lang das Verhältnis zwischen Christen und Juden vergiftet. Immer wieder gab es Judenverfolgung unter dem Deckmantel des Christentums. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass viele Juden bis heute unter gar keinen Umständen an den christlichen Messias glauben wollen. Da, wo in Europa irgendwann mal judenchristliche Kreise gewachsen waren, da sind sie im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden. Juden wurden von den Nazis verfolgt, egal ob sie an Jesus, an Gott oder an gar nichts glaubten. Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es, dass es heute wieder eine steigende Zahl an Juden gibt, die an Jesus als ihren Retter glauben. Gab es vor 50 Jahren in Israel nur etwa 15 Juden, die an Jesus glaubten, so sind es heute mehr als 15.000. Und in den USA wird die Zahl der jesusgläubigen Juden sogar auf mehr als 250.000 geschätzt. Die nennen sich nicht mehr Judenchristen, sondern messianische Juden. Sie betonen damit, dass sie Juden sind und bleiben. Aber sie haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Eine von ihnen ist Lydia Montefiore. Mit über 80 Jahren fand sie in Jesus ihren Retter. Kurz vor ihrer Taufe schrieb sie folgende wunderbare Zeilen an ihre Nichte, die immer treu für sie gebetet hatte. Liebe Elle, endlich habe ich den Mut gefasst, einige deiner Briefe zu beantworten. Es ist mein Gebet, dass doch die ganze Welt wie ich glauben möge, dass Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn ist. Er war dazu auserwählt, alle unsere Sünden am Kreuz hinwegzunehmen. Durch den Glauben an ihn werden wir gerettet. Madame R. lieh mir eine Bibel mit dem Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament kannte ich ja fast auswendig, aber das Neue Testament hatte ich noch nie zuvor gelesen. Ich habe es an vielen Abenden studiert, bis meine Augen schmerzten. Wie klar und deutlich zeigt doch die Bibel das Kommen des Messias. Soweit Lydia Montefiore, und sie steht für Tausende von Juden, die Jesus als Messias angenommen haben. Es scheint, als rückt die Zeit immer näher, in der Gott seine Geschichte mit Israel zum Abschluss bringen wird. Wie er es versprochen hat, gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel. Das Volk Gottes kehrt in das verheißene Land zurück. Und wie Jesus es vorausgesagt hat, liegt auch Jerusalem wieder in der Hand des jüdischen Volkes. Was zu seiner und unserer Vollendung noch fehlt, ist, dass sie erweckt werden und sich wieder ihrem Gott zuwenden. Dafür aber können und sollen wir beten. Denn wenn ich das prophetische Wort richtig verstehe, wird der Teufel am Ende alles daran setzen, das Volk Israel vom Erdboden auszulöschen. Er möchte dadurch Gottes Heilsplan wenigstens an einer Stelle scheitern lassen. Satan wird viele Völker bewegen, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Doch wenn Israel am Boden liegt, wird ihr Herr eingreifen. Durch den Propheten Sacharja sagt Gott: Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale. Wenn sie sich an ihm vergreifen wollen, beginnen sie zu taumeln wie jemand, der starken Wein getrunken hat. Ja, ich mache Jerusalem an jenem Tag zu einem Hebestein für alle Völker. Wenn sie ihn anzuheben versuchen, werden sie sich daran die Hände wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Aber ich werde alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Und die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken, weil sie meinen Beauftragten durchbohrt haben. Gottes Gefühle gegenüber Israel sind nicht tot, wie manche meinen. Er liebt sein Volk immer noch, genauso wie er uns liebt. Und er sagt: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. So hoffe ich, dass auch wir wieder, wie unser Vater im Himmel, von Güte und Liebe gegenüber dem Volk Israel erfüllt werden. Dieses Volk darf uns nicht egal sein, denn wir sind ganz eng mit ihm verbunden. Ich schließe mit 5 Gründen, warum wir für Israel beten sollten. Erstens: Als Deutsche sind wir durch unsere Vergangenheit mit den Juden besonders verbunden. Uns darf deshalb die Zukunft dieses Landes nicht egal sein. Zweitens: In Israel und seinen Nachbarländern Jordanien, Libanon, Ägypten, Syrien und den palästinensischen Autonomiegebieten leben so viele Menschen unter der ständigen Angst des Krieges. Keinen von uns können diese Bilder aus den Medien kalt lassen. Das Gebet für Israel ist daher kein Gebet gegen andere Völker, sondern schließt diese alle mit ein. Drittens: Im ganzen Nahen Osten leiden viele Menschen unter den Religionskonflikten. Wir sollten darum beten, dass gerade die jüdisch-messianischen Christen und die arabischen Christen in Israel praktische Zeichen der Versöhnung setzen können. Und viertens: Gottes Heilsgeschichte ist untrennbar mit dem Volk Israel verbunden. Jesus sagt, unser Heil kommt von den Juden. Die Juden sind deshalb, so Paulus, Geliebte um der Väter willen. Wir beten für sie, weil wir durch Gott mit ihnen verbunden sind. Und fünftens: In Gottes zukünftiger Heilsgeschichte ist Israel noch eine besondere Rolle zugedacht. Wie dies im Detail aussehen wird, können wir nicht sagen. Wir wissen aber, dass unser Gebet für Israels Rettung eng mit der Rettung seiner Kinder aus allen anderen Völkern verknüpft ist. Das Gebet für Israel hält also unser geistliches Auge für die Wiederkunft unseres Herrn ausgerichtet. Gott sagt: Wünscht Jerusalem Glück und Frieden, denn allen, die dich lieben, soll es gut gehen. Amen.